Herr, wir beugen uns vor dein heilig Angesicht. Wir danken dir für diese Gnade, dass wir uns hier so in der Freiheit versammeln können, um dein heilig Wort zu hören. Sei du in unserer Mitte, rühre unsere Herzen und Sinne an, rede zu uns um deines Namens willen. Amen. Nun zu unserem Text in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 13. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich, denn sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren, und kannten sie auch wohl, dass sie mit Jesu gewesen waren. Soweit. Sie sahen aber an die Freudigkeit des Petrus und Johannes und verwunderten sich. Bruder Littke sagte diese Worte bei der Einleitung: Warum geschieht bei uns so wenig, wenn an manchen anderen Erdteilen so viel geschieht? Ich bin dankbar, dass es so viele Menschen gibt hier in Europa, die sich sehnen nach dem Wirken Gottes, die um Erweckung beten. Ich möchte Ihnen heute Abend sagen, das, was wir in diesem Vers gelesen haben, ist von großer Bedeutung und größter Wichtigkeit. Was haben wir gelesen? Sie sahen aber. Die Menschen, die den Petrus und Johannes anschauten, sahen etwas. Lieben Freunde, was sehen die Menschen in uns? Sie sind vielleicht der Petrus oder der Johannes der heutigen Zeit. Sind sie Jünger Jesu? Sind sie Kind Gottes? Sie sind nicht Petrus, sie sind nicht Johannes, aber wenn sie Jünger Jesu sind und Kind Gottes, sind Sie ein Vorbild nach der Schrift? Sind Sie Licht und sind Sie Salz? Und der Herr zündet nie eine Kerze an oder ein Licht und tut es unters Bett oder bedeckt es mit einer Schüssel, sondern steckt es auf eine Leuchte, sodass alle, die in dem Raum sind, das sehen können. Und wenn sie unsere guten Werke sehen, heißt es, dass sie niederfallen und Gott anbeten und Gott, unseren himmlischen Vater, preisen. Das Wirken Gottes geschieht nicht nur durch unsere Reden, was nichts anderes sein kann als lauter Lärm, sondern was von größerer Bedeutung ist, ist das, was Sie in uns sehen. Merken Sie sich das. Wenn Sie zum Segen werden wollen für Ihre Familie, Ihren Partner, Ihre Kinder, Ihre Eltern, Ihre Gemeinde, Ihre Kirche und über die Grenzen hinaus für ihr ganzes Land, dann müssen die Menschen etwas in ihrem Leben sehen. Und was diese Menschen sahen, war von solch Art, dass sie sich verwundeten. Sie verwundeten sich, als sie die Freudigkeit und Freimütigkeit sahen in diesen Aposteln, in Petrus und Johannes, und wurden tief davon beeindruckt. Das sank tief in ihr Herz hinein. Das konnten sie nicht übersehen. Die Frage stelle ich nun zum Zweiten. Was sehen die Menschen in unserem Leben, in ihrem Leben? Vielleicht sind sie Frau. Was sieht der Mann in ihrem Leben? Vielleicht sind sie Mann. Was sieht die Frau in ihrem Leben? Vielleicht sind sie Vater oder Mutter. Was sieht das Kind oder die Kinder in ihrem Leben? Vielleicht sind sie Kind. Was sehen die Eltern in ihrem Leben? Das müssen wir uns heute Abend fragen. Was sehen sie? Ich möchte so weit gehen und sagen, alles Beten ist umsonst. Um die Bekehrung, die Rettung des Kindes oder des Vaters oder der Mutter, wenn sie nicht etwas Himmlisches in uns sehen. Wenn der Prediger nicht solch ein Leben lebt, dass die Menschen sich verwundern, dass sie darüber staunen, soll er lieber sein Maul halten. Spurgeon, der Prinz der Prediger, wie er genannt wird, hat gesagt, der Prediger, der kann auf der Kanzel donnen. Aber wenn er von der Kanzel ab ist, dann muss sein Leben leuchten und strahlen wie der Blitz. Blitzen, so soll das Leben sein. Sonst hat das Donnen keinen Wert. Es ist nur ein Sturm, leere Wolken, die kein Wasser tragen. Sie sahen, es ist von größter Bedeutung, dass die, die uns vor Augen haben, das Rechte sehen in unserem Leben. Wenn wir nun, lieben Freunde, um Erweckung beten, können wir heute Abend schon aufhören, dafür zu beten. Sie wird nie kommen. Es sei denn, dass ein Gnadenwerk geschieht in unserem Leben. Und dass die Menschen das, was wir ihnen sagen wollen, zuvor in uns sehen. Wir können nicht erwarten, dass die Welt unsere Botschaft aufnimmt, wenn unser Leben nicht die Botschaft hinausträgt, sodass sie es mit ihren Augen sehen können. Und was wir mit den Augen sehen, das macht einen tieferen Eindruck in unserem Leben als das, was wir hören. Was wir hören, können wir leicht vergessen. Aber was wir sehen, das dringt tiefe. Was sehen Sie in uns? Entschuldigen Sie, wenn ich es wiederhole. Ich bin mir das ganz bewusst, dass ich mit Europäern rede. Die wollen einmal was hören oder sehen, das ist genug. Aber es gibt auch Nägel hier. Und wenn man einen Nägel hineinschlägt, schlägt man den nicht mit einem Schlag. Muss man wiederholt auf den Kopf schlagen. Und verzeihen Sie denn, wenn ich wiederholt den Nagel auf den Kopf schlage, dass Sie es wirklich kapieren. Was sieht der Ihnen am nächsten ist? Sei es Bruder, Schwester oder Partner, Frau oder Mann. Was sieht die Person in Ihrem Leben? Sie können doch nicht erwarten, dass die Person überzeugt wird, dass sie das Recht haben. Wenn sie nur reden und nicht leben. Ein Bruder in Frankreich, der zum Glauben gekommen ist, der konnte viel reden. Es sind nicht nur die Schwestern, die das können. Es gibt manche Brüder, die das auch können. Und dieser, der konnte so viel reden. Und der hat seine Frau so viel vorgepredigt, bis sie die Nase davon voll hatte. Und eines Abends, als er von der Versammlung zurückkehrte, ging er zur Frau und sagte: Gott hat zu mir geredet. Heute hat Gott zu mir geredet. Sie sagte ihm: Ja, was hat er denn gesagt? Er sagte: Er hat mir gesagt, ich soll schweigen, den Mund halten. Da sagt sie: Das könnte schon von Gott sein. Und sie hat sich bekehrt. Sie hat sich bekehrt. Also, er sollte den Mund halten. Und dann hat sie ihn angeschaut. Und sie hat etwas gesehen. Lieben Freunde, das Erste, das geschieht, wenn Jesus eingreift, wenn Gott eingreift, da geschieht etwas in uns, was die Umwelt sehen kann. Alles fromme Reden, alles fromme Zeug hat keinen Sinn. Wenn Sie das nicht sehen können, und was sehen Sie? In England, vor einer Kirche, in London, an der Straße, stand der Kirchenälteste und hatte Traktate da und teilte die aus und Einladungen in den Gottesdienst. Und dann kam ein Mann und schaute sich diesen Kirchenältesten an und er nötigte ihn, ganz wie ein Gentleman, um hineinzukommen. Und er sagte: Nein, danke, no thank you. Ich habe schon genug Sorgen. Und wenn ich Ihr Gesicht anschaue, bekomme ich nur noch mehr, wenn ich da hineingehe. Sie sahen den Petrus und Johannes und als sie die Freudigkeit und Freimütigkeit sahen, verwunderten sie sich. Wer waren diese Menschen, die sich verwunderten? Wer? Die ihnen gut gesinnt waren? Gut gesonnen waren? Nein. Es waren ihre Erzfeinde. Waren ihre Feinde, die volle Groll, Hass und Bitterkeit waren in ihrem Herzen. Erfüllt mit dem Mördergeist. Die hatten ja den Herrn Jesus ermordet. Auf grauenhafte Art und Weise. Und die trachteten nur nach einem, dass sie auch seine Jünger am liebsten umbrechen könnten. Wir lesen da im 5. Vers, wer das waren. Und im 1. Als sie aber zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer. Das waren die Leiter, die geistlichen Leiter des Volkes. Als es nun kam auf den Morgen, versammelten sich ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten gen Jerusalem. Hannas, der hohe Priester, Kaiphas. Und so weiter. Es waren die Augen der Feinde, die auf sie schauten. Lieben Freunde, wenn wir Christen sind und es ernst meinen mit dem Christentum, denken Sie nur nicht, dass wenn Sie schmunzeln, dass alle Welt mit Ihnen lächeln wird. Auf keinen Fall. Bilden Sie sich nur nicht ein, dass wenn Sie um Erweckung beten, dass alle Welt das zujubeln wird. Sie werden neue Feinde bekommen, die sie noch nie vor dem hatten. Und aus Orten und Seiten, die sie es nie für möglich gehalten haben. Wer waren die Feinde hier? Die sogenannte geistliche Welt. Sagen Sie nicht, ich ziehe gegen Pfarre und predige. Auf keinen Fall gegen meine Kollegen. Ich will die nicht schlagen. Dann sündige ich. Also Sie wissen, was Luther gesagt hat, womit die Hölle, der Boden gepflastert worden ist. Wir haben Versammlungen, wo 1000 Pfarrer und Prediger sich versammeln. Hin und her im Lande, sogar neulich wieder eine. Aber es ist eine Tatsache, dass es die Schriftgelehrten waren. Wer sind die Schriftgelehrten? Das Wort, das lieben wir heute nicht. Schriftgelehrte. Das waren die Menschen, die mit der Bibel in der Hand standen, die Bibel kannten. Schriftgelehrte sind keine schlechten Menschen, sollten keine schlechten Menschen sein. Mit einer Bibelkenntnis. Die Pharisäer, das waren die ernstesten Leute, die zweimal in der Woche vielleicht fasteten, die den Zehnten ganz gaben. Und noch vieles andere können wir sagen. Vielleicht, wie wir nicht einmal leben. Das waren die frommen Leute. Das kann man nicht fassen. Wenn die Heiden gegen sie gezogen werden, ja. Aber nicht die Menschen, die sich freuen sollten über alles mit der himmlischen Schar, über das, was geschah. Aber Gottes Wort gilt heute noch und es heißt, wehe, wenn alle gut von euch reden. Wehe wird ausgerufen vom Himmel. Wehe, lesen Sie die Offenbarung, wie das Wehe ausgerufen wird. Wehe die auf Erden wohnen. Jetzt kommt die Plage und jetzt kommt das Gericht über sie. Wehe, wenn alle Menschen gut von uns reden. Natürlich, wir sollen nicht Böses tun und dann uns verteidigen und die Sache verschönigen und sagen, ja, die Bibel hat gesagt, wir sollen verfolgt werden. Wir sollen nicht verfolgt werden wegen Hurerei oder Stehlen oder Lügen. Dann haben wir es verdient. Aber um der Gerechtigkeit willen, um Jesu willen, dann sollen wir aber uns freuen und hüpfen wie die Mastkälbe. Dann sollen wir wissen, unser Lohn ist groß im Himmel. Und sorgen Sie sich nicht, wenn Sie um der Gerechtigkeit Verfolgung leiden. Das dauert nicht lange, nur bis zum Tod. Wenn der Mensch tot ist, dann wird man selig gepriesen. Dann ist man ein guter Mann gewesen. Aber das soll keine Entschuldigung sein, dass Sie sagen, ja, Sie verstehen mich nicht. Ich bin nun in dieser schwierigen Lage. Ich habe einen unmöglichen Mann. Hätte ich nur gewusst, dass er so ist, hätte ich ihn nie geheiratet. Oder die Frau, hätte ich die nur besser kennengelernt. Oder das Kind, das sie in diese Welt gebracht haben. Wir sollen an uns selber, an unsere eigene Brust schlagen. Wir sollen uns selber erstmal eine Lektion halten, heute Abend, und sagen, wie sieht es mit mir aus? Wie sieht es mit mir aus? Es kommt nicht darauf an, in welch ein Land ich lebe. Es kommt nicht darauf an, wo ich mich befinde, unter Freunden oder Feinden. Sondern es kommt darauf an, was die mich umgeben, in mir sehen. Ob ich nun in Ägypten lebe, das ein Sinnbild der Welt ist. Übrigens hat der Herr Jesus nicht gebeten, Herr, nehme sie aus der Welt. Er hat gesagt, bewahre sie in der Welt. Also, lieben Freunde, vergessen Sie nun einen Augenblick, wer um Sie herum ist. Beklagen Sie nicht Ihr eigen Leid und sagen, ich habe es so schwer, hätte ich doch nur einen anderen Mann, hätte ich doch nur ein anderes Kind, hätte ich doch, wäre ich nur in einer anderen Gemeinde. Nein, lassen Sie das sein. Was sehen diese Menschen in Ihnen? Vielleicht liegt der Fehler und der Knoten bei Ihnen und nicht bei den anderen. Und es kommt außerdem nicht darauf an, was die anderen an uns tun und über uns sagen, sondern wie wir darauf reagieren. Es ist unsere Reaktion, die von größter Wichtigkeit ist. Nicht, was der andere macht. Wir sehen ja so gerne die Fehler unseres Mitmenschen und kritisieren und tadeln und halten uns damit auf. Lasst uns mal das fahren. Das ist auch eine faule Sache. Und uns selber mal am Kragen fassen. Am Hals und am Kragen und sagen, so, nun, Erlo, wie sieht's bei dir aus? Vergess mal deine Frau und deine Kinder. Vergess mal deine gottlosen Verwandten oder wer es auch sein soll. Wie sieht's bei dir aus? Was sehen diese Menschen in dir? Und ich glaube, vor dem wir erwarten können, dass die sich bekehren, müssen wir uns selber bekehren. Müssen wir uns selber bekehren. Wie sieht's aus? Was sieht Freund und Feind, der Nahestehende und der Weitstehende? Was sehen sie in uns? Sehen sie das, was ihnen Grund gibt, um zu lästern oder mit dem Finger zu weisen? Schau mal hin, wie der aussieht. Schau mal hin, wie der aussieht. Lieben Freunde, wenn wir Verfolgung erleiden, das soll uns nur näher zu Gott bringen. Das soll uns nur reinigen. Paulus hatte einen Satansengel, der ihn mit Fäusten schlug. War das leicht? Dreimal hat er gebeten, dass Gott das von ihm nehmen wollte. Und Gott sagt, nein, das soll dir zum Segen sein. Denn dadurch sollst du demütig bleiben. Sonst wirst du dich erheben. Vielleicht genauso mit uns. Wenn Menschen uns tadeln und seien es Gotteskinder, die das machen, dann sollen wir in Jesu Bild umgewandelt werden. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Gedenke es ihre nicht. Segne sie, Herr. Wir sollen ja die uns fluchen, segnen. Die böse über uns reden, sollen wir gut über ihnen reden. Tun Sie das. Nun, lieben Freunde, ich sehe keine Fliegen hier, dass ich zu den Fliegen rede. Ich möchte, dass Sie dieses ernst nehmen heute Abend. Sie sind gemeint, ob ich Sie nun anschaue oder nicht. Sie sind gemeint. Wie sieht's aus in Ihrem Leben? Oder suchen Sie nicht nach dem Wirklichen? Cecil Rhodes, vielleicht wissen Sie was von dem. Es war ja der kranke englische Junge, der nach Südafrika kam. Und da fand er Gesundheit. Da fand er Diamanten. Da fand er Gold. Da fand er Reichtum. Da fand er Ruhm. Er war ein gottloser Mann und Bursche. Aber als er auf sein Sterbelager war, sagt, oh, meine Diamanten, meine Gesundheit, mein Gold, mein Reichtum, mein Ruhm kann ich nicht mitnehmen. Nur das, was ich mitnehmen konnte, habe ich nicht gesucht. Er schrieb noch schnell einige Briefe an Priester und Prediger in England, aber vordem sie die Briefe erreichten, war er tot. Er war tot. Gibt es einen unter uns, der nicht nach dem sehnt, sich nicht nach dem trachtet, was das Einzige ist, das ihm auf seinem Stable-Lage helfen wird? Alles andere, Ruhm und was es auch sein muss, Reichtum im Wissen oder in der Musik oder im Gesang. Man kann ja auf verschiedene Arten reich sein, nicht nur mit dem Geldbeutel. Man kann sogar reich sein in der Sündenwelt, in der Hurenwelt. im unsittlichen Leben. Aber das wird uns an dem Tage, wenn die Stunde schlägt, die einschlagen wird, lieber Freund, ganz gewiss. Wir hatten den Chris Barnard in Südafrika, weltberühmt, Herzüberpflanzung. Aber seine lieben Leute sind auch gestorben. Es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben. Danach das Gericht. Da müssen wir vor den Thron Gottes stehen. Und das macht die Sache den Ernst, dass es mit dem Tode nicht aus ist. Ein englischer Chancellor von England, der glaubte nicht, dass es einen Gott gibt, glaubte auch nicht, dass es eine Hölle gibt. Es gibt viele Engländer so, vielleicht auch einige Deutsche. Und als er starb, da sagte Menschen, ich habe nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt. Ich habe auch nicht geglaubt, dass es eine Hölle gibt. Aber nun muss ich erkennen, dass es beides gibt. Lasst uns das lernen von denen, die uns vorangegangen sind, und keine Idioten sein. Nicht wie die Tiere, die keinen Verstand haben. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Er hat uns einen gesunden Verstand geschenkt. Und wenn der auch nicht so weit reicht, bis so wie unsere Nase, europäische Nase reicht, dann sollten wir den doch noch, das Gehirn, gebrauchen, das mit dem Wenigen, was wir haben, uns vor Gott beugen und auf seine Stimme horchen. Nun, da waren die Feinde. Petrus und Johannes umgeben. Waren sie depressiv? Gesichter so lang wie ein Kaffeetopf? Keinen Fall. Sie staunten, als sie die Freudigkeit sahen. Wo kamen sie her? Sie hatten die Nacht im Gefängnis geschlafen. Was hatten sie verbrochen? Gar nichts. Misshandelt. Schlecht behandelt. Ins Gefängnis geworfen. Das ist doch Grund zum Klagen. Vielleicht von Wanzen gebissen in der Nacht. Vielleicht keine gute Nacht gehabt. Ganz gewiss war es das nicht, das eigene Bett. Und das gibt es heute, dass ein Gefängnis ein fünfsterniges Hotel ist. Das gab es früher nicht. Das Gegenteil. Aber trotzdem, in dieser Situation, solche Freudigkeit. Wir haben es so gut. Aber wie wenig wird die Freudigkeit gesehen in unserem Land. Manche Christen sind bekannt für ihr saures Gesicht. Deprimiert, liegen am Boden. Wie ist das möglich? Wenn die stimmt, was hier steht, Jesus lebt. Ich sagte schon ein paar Mal in Deutschland, bei uns kommen viele Menschen, Tag ein, Tag aus, da auch im Spital. Kommen auch viele Europäer. Wie geht's? Ach, eine Ach-Geschichte. Klagen ihr Leid. Morgen dieselbe Geschichte. Tag, dieselbe Geschichte. Die kommen nicht aus dem Kreis heraus. Sind im Kreis, da sitzen sie, da leben sie, da schlafen sie, da wachen sie auf, da befinden sie sich. Bis ich schließlich dachte, Mensch, was kann man bloß mit diesen Leuten anfangen? Alles reden hilft nicht. Dann habe ich meine Grüßart verändert. Guten Tag, guten Tag. Wie geht's dem Herrn Jesus heute? Oder waren sie erst erstaunt? Dann sagten sie ja, ihm geht's gut. Oh gut, sie sind ein Eigentum, dann geht's ihnen auch gut. Und dann in den Rücken gekehrt. Dass sie einmal aufwachen zur Tatsache, ihre Augen haben sie nicht auf den gerichtet, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, und halten sich mit anderen Sachen auf. Die Menschen sollen ja Jesus in uns sehen, Jesus in uns hören Und darum sprudelte das Herz der Apostel und überfließt mit Freude, als sie die Freude sahen. In schwierigsten Umständen, aus dem Gefängnis, in der Gefangenschaft, umgeben von den Mördern, umgeben von diesen bösen Menschen. Ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus. Sind Sie nun ein lebendiges Zeugnis für Jesus Christus in Ihrem Land? Können Sie vielleicht jetzt verstehen, warum es so aussieht in Ihrem Kreis, in Ihrer Gemeinde, in Ihrem Land? Wenn Sie, die von Gott dazu gesandt sind, das Licht zu sein, nicht heller scheinen, als was Sie scheinen? Können Sie etwas mehr erwarten, als das, was die Menschen in Ihnen sehen? Dann kann man es vielleicht verstehen, dass die Menschen so eingestellt sind. Hier wird der Hannas erwähnt. Gehen wir zum nächsten Schritt. Der hohe Priester, Hannas und Kaiphas. Wer war dieser Hannas? Schreiber Josephus, der sagte, Hannas sollte oder war eine der glücklichsten Menschen, die es in der Welt gab. Warum? Weil er 5 Söhne hatte und jeder Sohn war ein hoher Priester. Das ist schon etwas Erfreuliches. Denken Sie mal, für einen hohen Priester, wenn jeder Sohn ein hoher Priester sein könnte. Und der Kaiphas, wer war das? Das war sein Schwiegersohn. Und darum schreibt der Schriftsteller Josephus, der Hannas, der hohe Priester, ist einer der glücklichsten Menschen in der Welt. Äußerlich waren sie die glücklichsten, aber welch ein Leid, wenn man das innere Leben schaut. Ja, so kann es aussehen von außen. Glücklich, gut, aber drinnen, wie sah es aus? Voller Hass, voller Groll, von Zorn, sein jüngster Sohn, der hieß auch Hannas. Lesen Sie mal nach, wofür der bekannt war. Der jüngste von den 5 Söhnen. Aber Josephus von außen sagte, das ist einer der glücklichsten Menschen in der Welt. Aber das war eine Bande, die unseren Herrn und Heiland getötet haben. Und danach trachteten, wie sie seine Jünger töten konnte. Trotz dem frommen Gewand des geistlichen Lebens. Jesus wurde von diesen getötet. Und als die Jünger Jesu, Petrus und Johannes dort standen, staunten sie, als sie die Freudigkeit dieser Menschen sahen. Wenn die Jünger durch die Gnade Gottes solch ein lebendiges Zeugnis sein konnten, lieben Freunde, haben wir eine Entschuldigung, wenn wir das nicht sind? Sollten wir das nicht sein? Ein Zeugnis für Jesus und ein lebendiges Zeugnis. Und dann der nächste Punkt. Sie erkannten, die Luther-Übersetzung sagt uns, sie waren gewiss, dass es ungelehrte Leute und Laien waren. Die Elberfelde-Übersetzung sagt, sie wurden es inne, dass es ungelehrte und dumme Leute waren. Laien. Nun, lieben Freunde, wir wissen, was das Gelehrtsein bedeutet in der Welt. Ist von höchster Wichtigkeit. Hab nichts dagegen, möge Gott schenken, dass wir alle das Wissen hätten. Aber wenn es nur das Wissen ist und nur die Gelehrtheit und nur die Klugheit, dann ist nichts. Hier finden wir, sie wurden es inne, dass diese ungelehrt waren. Eine sagte, ich habe nicht Zeit gehabt, es nachzulesen in dem Griechischen, Idioten, sagten sie von ihnen, das sind Idioten. Lieben Freunde, zwar an einer Seite stimmt's. Paulus sagt, sind viele Kluge unter euch? Sind viele Gelehrte unter euch? Sind viele Reiche unter euch? Sagt, die Dummen dieser Welt hat Gott erwählt. Aber nicht, dass sie dumm bleiben, sondern dass sie die Weisheit der Weisen zu Schanden machen. Ich stimme nicht damit überein, dass diese ungelehrt waren. Ungelehrt in dem Sinne. Und dumme Leute. Sie hatten die beste Universität besucht. Den besten Lehre. 3 Jahre lang zu den Füßen Jesu. Kein Professor gibt es wie der Herr Jesus. Das war der Professor der Professoren. Und ein Mensch, der mit Jesus wandelt, ein Mensch, der Jesus erlebt hat, ist der Klügste. Jesus zu kennen, mit Jesus zu leben, ist die höchste Stufe, die es gibt in dieser Welt. Das ist die größte Bildung, die höchste Kenntnis. Etwas Höheres und Größeres als Jesus zu kennen und mit Jesus zu wandeln, gibt es nicht in dieser Welt. Und wenn es der Dummste ist und der größte Idiot, wenn er Jesus erlebt hat, ist kein Weise dieser Welt seinesgleichen. Sondern die werden zu Narren. Der aber Jesus kennt, der ist's. Sie wurden es inne und staunten. Was? Nun lasst uns mal, so wie die Lutherbibel sagt, dass sie Laien waren. Ungelehrt waren. Ja, auf die schaut man herab. Ist nur ein Laie. Ist kein Gelehrter. Ausgebildeter Mann. Das ist ein Ungelehrter. Schauen wir herab. Aber die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Führer des Landes, die staunten über das, was sie sahen. Und dann wurden sie inne. Die sind ungelehrt. Das sind Laien. Aber Gott hatte ein Werk getan in ihrem Leben. Und das, was sie sahen, hat sie tief bewegt. Wie sieht's aus bei uns? Der eine sagt, ja, ich bin kein Theologe. Ich bin kein Gelehrte. Dann kann man es ja auch nicht von mir erwarten. Lieben Freunde, hier heißt es, sie waren Laien. Sie waren ungelehrt. Aber wenn man prüft und wenn man diese Menschen anschaut, was man sieht und dann auch zur Uhr nimmt, was sie sagen und was sie gesagt haben, gepredigt haben, ist es die höchste Weisheit, die es gibt in dieser Welt. Dann waren sie die Gelehrtesten. Lesen Sie mal, was der Petrus ihnen sagte. Wie schlagfertig er war. Gleich hat er die Antwort. Wie gebildet seine Worte sind. Das hat Gott geschaffen in diesen Menschen, von denen gesagt wird, ungebildet Laien. Gott hat ein Werk getan. Gott hat seinen Geist gegeben, seinen Dienen, Und dann kam das Edelste, das Kostbarste, das Herrlichste hervor, dass sie staunen mussten. Ich bin Gott dankbar für das, was wir in der Bibel lesen. Immer wieder sagte ich in Russland und in anderen Ländern, dies eine Buch ist von größerem Wert und hat mehr getan als alle anderen Bücher zusammengefasst in dieser Welt. Es gibt kein Buch wie dieses Buch. Trotzdem es in der Vergangenheit und in der Geschichte angefeindet ist, zerrissen worden ist, verbrannt worden ist, widerredet worden ist und heute noch wird und nicht verstanden wird. Aber, lieben Freunde, es gibt kein Wort wie dieses Wort. Und ich bin dankbar, dass es auch heißt, wie die Ungebildeten, Ungelehrten und Laien. Dann muss ich unwillkürlich daran denken, an unsere Vorfahren. Deutschland ist ja Norddeutschland, das Land unserer Vorfahren. Als dort in Hermannsburg, in der Hermannsburger Mission unter Louis Harms, Pastor Louis Harms, die Erweckung dort begann, bekehrten sich die Bauernsöhne. Die hörten auf mit dem Saufen, die haben viel gesoffen. Die hörten auf, um mit Mädchen zu sündigen. Und dann kamen sie zum Pfarrer und sagten, ein Gottesdienst am Sonntag ist nicht genug, wir wollen zwei. Und dann gab es zwei Gottesdienste. Dann sagten sie, zwei Gottesdienste am Sonntag sind nicht genug, wir wollen drei. Sehen Sie, wenn Gott wirkt, dann ist da eine Ehrfurcht und ein Hunger nach dem Worte Gottes. Dann sehnt man sich danach. Und dann hat der Pastor in Plattdeutsch den dritten Gottesdienst gehalten. Jeden Nachmittag in ihrer eigenen Sprache, in Plattdeutsch, die Predigt gehalten. Und dann gingen die Menschen 80, 85 Kilometer zu Fuß, um den Sonntag von morgens bis abends zu erleben. Also ist kein Unterschied. Wo Erweckungsluft weht, wo Gott wirkt, sei es im dunklen Afrika oder wo es auch sei, in Russland oder in Deutschland, die Folgen sind das Gleiche. Wenn auch jede Erweckung anders ist als die andere. Aber das hat die Reformation gelehrt und die Erweckungen auch hier in Deutschland, wie das war. Ich war an einem Ort hier in Deutschland, wo früher Erweckung war, und da sagten sie mir, siehst du diese Räume, da war Stroh auf den Boden und die Menschen, die in den Gottesdienst kamen, die schliefen die Nacht dort und die Jugendlichen auf dem Stroh. Das hat nichts geschadet, dass auch nur Stroh ist. Der Jakob hatte einen Stein als Kopfkissen, als er den Himmel geöffnet sah. Das war vielleicht die gesegneteste Nacht oder eine der gesegnetesten Nächte in seinem Leben. Ein anderes Mal rang er ja mit dem lebendigen Gott, bis die Sonne aufkam. Er sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und er hat den Segen empfangen. Und da heißt es, jetzt wirst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft und überwunden. Mann, das hat manche Männer gegeben. Ich wundere, wir Männer, die wir heute Abend sind, ob wir solche Männer sind. Oder ob wir, wie wir in Afrikaans in der Burensprache sagen, Pappbrücke sind. Hosen haben, die ganz weich sind. Oder ob da etwas Männliches in unserem Christentum ist. Und das soll sogar bei den Frauen sein. Seid männlich und seid stark. Alles soll in der Liebe geschehen, heißt in der Bibel. Geistlich, im Glauben, sollen wir männlich, und wenn wir auch Kinder sind, stark sein. Wie ich erzählte von der Schwester, als sie ihren Mann so vor sich auf den Boden fielen sah, mit ihren kleinen Kindern dort, die schrien, sie ein Loblied erhoben hat. Sie heißt Naomi. Und Gott gepriesen hat. Und mit dem Tod rechnete und sagt, singend will ich in den Himmel gehen. wollen wir freudig in den Himmel gehen? Wollen wir mit aller Freumütigkeit und Freudigkeit Gott entgegengehen? Ein Tag nach dem anderen für Gott leben, dass unser Leben ein lebendiges Zeugnis ist für Jesus Christus? Lieben Freunde, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Vielleicht verstehen Sie mich nicht. Vielleicht, wenn Sie schwarz reden, würden Sie verstehen. Ich weiß nicht, ob ich eine schwarze Sprache rede jetzt. Sie wurden inne, die sind Laien, die sind Ungelehrte. Und als die Bauernsöhne in Norddeutschland zum Glauben kamen, gingen sie zu ihrem Pastor und sagten, wir wollen Missionare werden. Wir wollen den Heiden das Evangelium bringen. Ist das nicht seltsam? Das Erste, was geschieht, wenn der Mensch zum Glauben ist, will er, dass die, die unerreicht sind, erreicht werden mit dem Evangelium. Dann geht es nicht um Gold und Silber. Dann geht es nicht um Irdisches, sondern dass Menschen vom Jesus Christus ergriffen werden, dass sie sich bekehren und ins Himmelreich kommen. Und die redeten so überzeugend zu ihnen, dass er meinte, tatsächlich, die wären von Gott berufen. Und er sandte sie nach Hamburg zur Universität. Nach 2 Wochen kamen sie enttäuscht zurück und sagten, die Professoren können uns nicht gebrauchen. Wir sind zu dumm, zu ungelehrt. Wir können keine Missionare werden. Dann hat er sie nach Bremen gesandt. Und da kamen sie mit derselben Geschichte. Eigentlich ist es eine traurige Sache, wenn ein theologischer Pfarrer nicht weiß, wie Laien und ungelehrte Menschen auszubilden, um das Evangelium Jesu Christi zu auszubreiten, dass er denen dazu verhelfen kann, dass sie lebendige Zeugen Jesu Christi sind. Und seine traurige Sache, wenn die Kirche Jesu Christi in der Welt, unsere Kirchen heute, mit den Laien und Ungelehrten nichts anfangen können. Seine Schande. Sie sollten doch mehr Verstand haben und wissen, wie es besser zu machen. Aber Gott sei Dank, dass Jesus Christus, der das Haupt seiner Gemeinde ist, der wusste, was mit den Laien und mit den Ungelehrten anzufangen. Gott sei Dank dafür. Jesus Christus, der weiß. Wenn ich auch nicht weiß, was mit ihnen zu machen. Und wie ein dummer Mann dort stehe. Aber Jesus Christus, der kann, der weiß. Und als sie das inne wurden, die sind ungelehrt, die sind Laien. Da erkannten sie, dass sie mit Jesus waren. Nun, lieben Freunde, habe ich das Schluss erreicht, diese Botschaft. Erkennen die Menschen, wenn sie sie anschauen, dass sie mit Jesus waren? Und möge Gott schenken, dass es nicht nur etwas war in der Vergangenheit. Aber wenn sie waren, dann sollte das sich widerspiegeln noch in ihrem Leben. Wie viel mehr, wenn sie mit Jesus sind, dass sie in ihm sind und er in ihnen. Christenschar Europas, Deutschlands, verstehen Sie das? Wenn Sie das nicht verstehen, verstehe ich es auch nicht. Kann ich nicht kapieren, dass Sie sich Christ nennen können und gehen dagegen. Wenn Menschen, die sich Christen nennen, gegen solch eine Botschaft gehen, verstehe und kapiere ich das nicht, dann frage ich mich, sind das Heuchler, Pharisäer, Schriftgelehrten der modernen Zeit? Leider muss ich Ihnen das sagen. Ich bin ein Zeuge des, dass Gott das, was nichts ist, gebraucht. Ich bin ein Zeuge des, dass er Laien und Ungelehrte gebraucht. Ich bin ein Zeuge denn des, dass er das gebraucht, was töricht ist. Wenn ich Gott wäre, hätte ich den Elo nicht erwählt. Meine Mutter hat gebetet und gesagt, Herr, rette eine meiner 5 Söhne und gebrauche den, dass er das Evangelium verkündigt. Und als ich zu ihr ging und sagte, Mutti, Gott hat mich gerufen, da sagte Elo, nicht du, doch nicht du. Ich hatte dich nicht im Sinn. An dich habe ich nie gedacht. Du bist der Letzte. Und das stimmt. Gott erwählt das Törichte. Das Törichte. Ich frage auch Gott, warum mich? Ich mit meiner Stimme. Eine war sehr, sehr freundlich hier in Europa, der sagte, ach Elo, sprech nicht so laut. Aber er sagt, das ist nur ein Schönheitsfehler. Es gibt doch taktvolle Deutsche. Man kann mit Ehrfurcht vor diesen Leuten stehen. Sag ja, sehr freundlich und fein gesagt. Und dann kam ich in Lausanne an und da meldeten sich auch einige und sagten, so laut. Ich sag, so, Herr, hilf mir. Den nächsten Abend habe ich denn schön leise geredet. Und nachdem kamen dann zwei Schwestern und sagten, oh, Sie sind so erschöpft und so müde. Hatten Sie ja nicht gut geschlafen letzte Nacht? Ich sag, so Herr, nun werf ich das auf über den Haufen. Du hast mich erwählt, so wie ich bin. Und da bleibe ich dabei. Erlauben Sie mir denn, das so zu gebrauchen, wie Gott es mir gegeben hat. Und Sie reden auf der guten Art und Weise. Lieben Freunde, können Ihre Kinder, kann Ihr Mann, kann Ihre Frau, kann Ihre Mutter? Und wenn die 90-jährig ist oder noch älter oder jünger, was sehen die? Können sie sehen, dass wir mit Jesus waren und mit Jesus sind? Können die Menschen im Geschäft, können die Deutschen, können die Europäer das sehen in ihnen? Wenn nicht, bekehren sie sich und sagen sie mir nicht, ich bin schon bekehrt. Gut, Petrus war auch bekehrt und der Herr hat gesagt, wenn du dich dermal einst bekehrst, stärke deine Brüder. Wir Bekehrten müssen uns auch dermal einst sich bekehren, dass wir unsere Brüder stärken können. Und alles, was nicht Jesu Herrlichkeit ausstrahlt in uns, hinweg damit. Dann müssen wir Reue und Buße tun und sagen, Herr, heute schaff in mir ein reines Herz. Gib mir einen neuen Geist. Herr, reinige und heilige mich durch und durch, dass die, die um mich herum sind, wenn sie mich anschauen, sich verwunden und wenn sie inne werden, dass ich nur ein Laie bin oder nur dieses oder jenes, dass sie erkennen, dass ich dich kenne, dass du in mir bist und dass ich in ihm bin. Und lieben Freunde, ich glaube, wenn das Tatsache ist, dann wird was geschehen. Kann nicht anders. Dann muss was geschehen. Dann wird die Welt, ob es nun die christliche oder die gottlose Welt, es innewähnen. Möge Gott schenken, dass sie dieses verstehen und kapieren. Lasst uns beten. Herr, ich bitte dich, du, der du in den Tod gegangen bist, zwischen Himmel und Erde, am Kreuzestamm, hingst, geschlachtet als Lamm Gottes. Du bist zum Fluch geworden, unseretwegen, sodass der Fluch hinweggetan wurde. Die Strafe hast du auf dich genommen, auf dass wir frei und froh und fröhlich und freudig sein können. Lebendige Zeugen des, von dem wir sagen, Jesus lebt. Herr, schenke, dass ein jeder unter uns heute Abend, ob er sich Christ nennt oder nicht, diese Sache klar ins Auge nimmt und vor Himmel und Hölle die rechte Entscheidung fällt. Schenke, Herr, dass sich keine deine schämt, sondern freu und offen sich zu dir bekennt und sich an deine Seite stellt. Das schenke aus Gnaden und lass dein heilig Wort nicht leer an uns vorübergehen, sondern das schaffen, wozu du es gesandt hast. Amen.